Hallo Freunde, heute geht es um wen? Um Jesus, um wen denn sonst? Jesus einzigartig, unvergleichlich. Diesen Jesus haben die ersten Christen verkündigt. Sie haben kein Programm verkündigt, sie diskutierten auch nicht über abstrakte Theologie. Die ersten Christen verkündigten eine Person, Jesus. Sie stellten den lebendigen und auferstandenen Retter und Heiland, Jesus, in den Mittelpunkt und verherrlichten ihn. Die ersten Christen ließen sich nicht auf unbedeutende Dinge ein, während ihre Generation verloren ging. Das Programm der ersten Christen war nicht dies und das und jenes. Das Programm der ersten Christen war Jesus selbst und der Heilige Geist bestätigte sie mit Bekehrungen, Zeichen und Wundern. Apostelgeschichte 5, Vers 42. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hin und her in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Und Apostelgeschichte 5, 12 bis 16. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk. Und das Volk hielt groß von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die da glaubten an den Herrn, eine Menge Männer und Frauen. Sodass sie die Kranken sogar auf die Gassen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, zum wenigsten sein Schatten einige von ihnen überschattete. Es kamen auch viele herzu aus den Städten um Jerusalem und brachten die Kranken und die von unsauberen Geistern gepeinigt waren. Und alle wurden gesund. Alle wurden gesund. Gott selbst bestätigte diese Jesus-orientierten Christen durch Zeichen und Wunder. Paulus hatte dieselbe Strategie. Er kam nach Ephesus und das lesen wir in Apostelgeschichte 9, 10, 9 bis 12. Da versammelten sich viele von diesen Neubekehrten. Und da heißt es, und Paulus sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus zu ihnen. Täglich. Und das geschah 2 Jahre lang. Sodass alle, die in der Landschaft Asien, also das damalige Kleinasien, wohnten, das Wort des Herrn hörten. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hand des Paulus, sodass sie auch von seiner Haut die Schweißtüchlein oder Binden über Kranken hielten und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister fuhren von ihnen aus. Sie hörten nicht auf und Gott bestätigte sie in ihrer Jesus-zentrierten Nachfolge. Das war das Leben der ersten Christen. Sie hatten kein Silber, sie hatten kein Gold. Sie hatten keine teuren Gebäude. Sie hatten keine wertvolle Musikanlagen, Soundanlagen, Nebelmaschinen und was wir alles heute so brauchen. Sie hatten überhaupt nicht viel. Aber was sie hatten, das waren sie bereit zu geben. Jesus einzigartig, Jesus unvergleichlich, Jesus der Gekreuzigte und der Auferstandene. Das reicht. Amen, das reicht. Ihn brauchst du zum Leben und ihn brauchst du zum Sterben, Jesus. Vor fast 2000 Jahren wurde dieser Mann im Gegensatz zu den Naturgesetzen gezeugt und geboren. Er lebte in Armut und wuchs im Verborgenen auf. Er war kein weit gereister Mann. Nur einmal, als er während seiner Kindheit im Exil leben musste, überquerte er die Grenzen seiner Heimat. Er hatte weder Reichtümer noch Beziehungen. Seine Verwandten waren sehr unauffällige Menschen, die keine besondere Ausbildung genossen hatten. Ein König erzitterte vor ihm, als er von seiner Geburt hörte. Schon im Kindesalter versetzte er die Gelehrten in Erstaunen. Im Mannesalter herrschte er über die Naturgesetze, indem er auf den Wellen ging, als wären es Pflastersteine und indem er das Brausen des Meeres zum Stillstand brachte. Halleluja! Er heilte viele, viele, viele Menschen ohne Medizin, verlangte keine Bezahlung für seinen Dienst. Er heilte noch mehr zerbrochene Herzen als alle Ärzte weit und breit. Er selbst schrieb nie ein Buch, und doch würden alle Büchereien der Welt die Bücher nicht fassen können, die über ihn geschrieben worden sind. Er schrieb kein einziges Lied und hatte dennoch den Stoff für mehr Lieder geliefert, als alle Liederdichter der Welt es hätten tun können. Er gründete niemals eine Schule, aber selbst wenn sich alle Schulen zusammenschlössen, würden sie bei Weitem nicht auf die Anzahl seiner Schüler herankommen. Das ist mein Jesus. Er stellte nie eine Armee zusammen, zog keinen Soldaten ein und feuerte keinen Schuss ab. Und doch hatte kein Feldherr jemals mehr Freiwillige als er, die in seinem Auftrag die geistlichen Waffen erhoben und denen sich, ohne dass sie auch nur einen Schuss abgaben, mehr Gegner auslieferten als jede andere Armee. Einmal wöchentlich stehen alle Räder im Alltag still. Auf der ganzen Welt besuchen Millionen, Millionen, Millionen von Menschen Gottesdienste, um sein Wort zu hören und ihm Ehrerbietung in Anbetung und Lobpreis zu erweisen. Ja, das ist etwas zum Stillstand gekommen, aber das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Eine Anmerkung in Klammern. Namen berühmter griechischer und römischer Staatsmänner kamen und gingen. Namen früherer Wissenschaften, Philosophen, Theologen, Wissenschaftler kamen und gingen. Aber der Name Jesu wird bekannter und bekannter und bekannter. Obwohl zwischen unserer Generation und seiner Kreuzigung über 2000 Jahre liegen, lebt er immer noch. Ja, Jesus lebt. Herodes konnte ihm nichts anhaben und das Grab konnte ihn nicht festhalten. Er steht weiter auf dem Gipfel höchster himmlischer Herrlichkeit. Von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, verkündigt, von den Engeln anerkannt, von den Gläubigen als der lebendige Herr und Heiland angebetet, aber auch von Satan und allen Dämonen gefürchtet. Das ist Jesus, der Einzigartige und Unvergleichliche. Er ist auch heute noch derselbe wie vor 2000 Jahren und er wird immer bis in Ewigkeit derselbe bleiben. Er ist der Einzige, der wirklich bleibend retten, befreien und heilen kann, wohltun kann. Als der dämonisierte Gerasener, der von 2000 Dämonen besetzt war, Jesus von Ferne sah, Markus 5, 1-20, da konnten ihn alle Dämonen der Welt nicht mehr aufhalten. Er lief auf Jesus zu und Jesus befreite und heilte ihn vollständig. Ja, selbst der Tod konnte Lazarus nicht halten, als Jesus in das Grab hineinrief: Lazarus, komm heraus. Komm heraus, wie der Hölle, Teufel, Krankheit und Tod kann dich halten, wenn Jesus in dein Leben kommt und du ihn wirklich annehmen willst. Nichts, nichts kann dich abhalten. Jesus ist der Befreier. Das ist heute noch so. Und ich werde nicht aufhören, die Macht seiner Liebe, seiner Kraft, seiner Autorität, seiner Schönheit, seiner Majestät zu verkündigen. Die Macht der Liebe Jesu bewirkt diese Konsequenzen im Leben der ersten Christen. Die Macht der Liebe Jesu errettete, heilte, befreite die verlorenen, dämonisierten, kranken Menschen am Anfang des Christentums bis auch heute. Halleluja! Er ist heute derselbe. Die Macht seiner Liebe ist das Größte, was dir in deinem Leben überhaupt passieren kann. Du wirst in Ewigkeit immer, immer bei ihm sein oder immer ohne ihn sein. Du hast heute die Wahl. Er will dich erretten, er will dich befreien. Er will dich erretten, er will dich befreien. Ja, das ist unsere Botschaft. Ist das radikal? Ja. Ja, legal, radikal. Die Liebe Gottes ist sowas von radikal. Die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Und das ist unsere Botschaft. Hey, wenn du Christ bist, was verkündigst du? Mit was beschäftigst du dich? Ja, mit welchen unwesentlichen Dingen verpulverst du deine Kraft? Die Menschen brauchen die wirklich verloren sind, die wirklich gebunden sind, die wirklich krank sind und ja, am Leben verzweifeln und ja, dabei sind vielleicht sogar, sich selber das Leben zu nehmen. Welche Botschaft verkündigst du? Zum Schluss noch ein Beispiel. Ein vollbesetzter Zug überfährt ein Rotlicht und rast voll auf einen anderen Zug zu. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, da ist jetzt dieser vollbesetzte Zug mit Frauen und Kindern auf dem falschen Gleis? Was würdest du tun? Rettung geschieht nur durch Jesus, den Einzigartigen und Unvergleichlichen. Ich höre nicht auf zu predigen. Spring aus dem Zug der Verlorenen. Spring heraus in die rettenden Arme Jesu. Gutes zu tun. Jesus ist hier, um dir Gutes zu tun, um dich zu heilen und zu befreien. Und so viele Menschen rasen in diesem Zug der Verlorenheit in die verkehrte Richtung. Der Aufprall wird heftig sein. Er wird wirklich heftig sein. Schauen wir einfach nur zu? Oder entrüsten wir uns über die Menschen, die in diesem Zug waren? Sie sind ja selbst in Schuld. Warum sind sie in den verkehrten Zug eingestiegen? Überheben wir uns moralisch über sie, wie das ja auch manchmal die Christen tun? Gott möge uns vergeben. Wir haben einen Rettungsauftrag. Ja, was würdest du tun, wenn du an einer belebten Straße, wenn du siehst, wie ein kleines Kind über die Straße läuft und ein herannahendes Auto wird es platt machen? Was würdest du tun? Würdest du nicht springen? Würdest du nicht springen und dieses Kind versuchen zu retten, dass es nicht getötet wird von diesem herannahenden Auto? Oder so wie viele heute unterlassene Hilfeleistung, wenn irgendwo auf der Autobahn oder irgendwo im Straßenverkehr oder irgendwo ein Unfall geschehen ist und wie viele das machen, sie verlangsamen ihre Fahrt, dann holen sie ihr Cellphone raus und machen auch noch Fotos und fahren weiter. Unterlassene Hilfeleistung ist in unserem Land Gott sei Dank strafbar. Und so sollten wir als Jünger Jesu nicht angesehen werden, nicht beurteilt werden. Später soll nicht mal über dir oder mir gesagt werden, ja, unterlassene Hilfeleistung, du hast es gesehen. Vielleicht eine etwas andere Botschaft heute Morgen auf diesem Phone. Und ich möchte dich einfach ermutigen, ich möchte dich wirklich ermutigen. Richte deine Augen auf Jesus. Ja, richte nicht deine Augen auf Programme und Methoden und Strukturen und Organisieren und dies und das und jenes. Erinnere dich an die ersten Christen. Erinnere dich an sie. Petrus und Johannes, als sie diesen gelähmten Mann sahen und er erwartete von ihnen einen Sozialdienst, ja, etwas Geld, damit er sich etwas zu essen kaufen konnte. Und er schaute sie an und Petrus und Johannes schauen ihn an und sagen zu ihm, sie gehen nicht vorbei, sie werfen kein Geld rein. Ja, so Mitleid oder sich das Gewissen zu erleichtern. Sie schauen ihn an und dann sagen sie eine wichtige Wahrheit. Mein Freund, Silber und Gold, das haben wir nicht. Aber wir sind nicht mittellos. Wir haben etwas und das, was wir haben, das geben wir dir. Und dann nahmen sie den Mann an der Hand und sagten, im Namen Jesu, steh auf und geh. Und dann zogen sie den Mann hoch. Ja, und dann haben sie ihn in Bewegung gesetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was uns eigentlich zusteht, wenn wir Jesus orientiert leben und wenn wir Raum in unserem Herzen machen für den Heiligen Geist, wenn wir Raum machen für einen Glauben an Jesus, wie die Schrift es sagt, ja, dann werden Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Und dann wird die Welt den wahren Jesus in dir sehen. Vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss. Ich höre das immer wieder und immer wieder. Ah, ich muss jetzt mal in die Gegenwart Gottes gehen. Oder wenn ich in einen Gottesdienst gehe, ich hoffe, die führen mich in die Gegenwart Gottes, in der Anbetung oder wer auch immer. Hä? Wenn du wiedergeboren bist, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, überall, wo du hinkommst, bringst du die Gegenwart Gottes. So wie Petrus und Johannes, als sie unterwegs waren. Sie brachten die Gegenwart Gottes. Ja, lieber Freund, der du jetzt zuhörst, wenn du merkst, da gibt es so viel Luft nach oben in deinem Leben, in deiner Beziehung zu Jesus, sei nicht verzagt, sei nicht entmutigt, sei nicht verzweifelt. Dann kannst du deine Knie beugen, dann kannst du dein Herz beugen und dann erhebe dein Haupt, von dem alle Erlösung naht, und sage Jesus, was dir fehlt und was du brauchst. Denn er ist gerne bereit zu geben. Vielleicht nicht so instantmäßig, wie wir das heute so machen, alles Fast Food, Fast Getränke, alles muss schnell gehen. Aber du kannst sicher sein, er wird dein Gebet erhören und er wird etwas in deinem Leben beginnen, was ich ein Wunder nenne. Denn wenn Gott in unser Leben kommt, ist es das größte Wunder, das ein Mensch je in diesem Leben erleben kann. In diesem Sinn, sei gesegnet und bleib gesund oder werde gesund, denn Jesus hat alles für dich vollbracht.